herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Frau, um mit ihr über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst zu sprechen. Welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstand zu sich selbst eigentlich gerade so ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich finde es super spannend. Ich habe nämlich heute Alexandra Poser zu Gast. Und Alexandra Poser habe ich kennengelernt in der Ausbildung von Laura Marlina Seiler. Da bin ich ja selbst Ausbildungsmentorin und Alexandra ist dort tätig als Expertin, kann man so sagen. Ich glaube, genauso ist es auch angekündigt. Vor allen Dingen für Aufstellungsarbeit, was ja auch ein super spannender Bereich ist und gerade in der Coaching-Welt. Und weil ich das so ein spannendes Thema finde und überzeugt davon bin, dass es auch für all die Menschen, die hier zuhören, super, super spannend sein kann und vor allen Dingen auch ein effektiver Coaching-Prozess sein kann, habe ich dich eingeladen, Alexandra. Und ich weiß von dir, du machst Aufstellungsarbeit, kommst ursprünglich aus der Modebranche, bist Modedesignerin und auch Stylistin. Aber ich würde sagen, stell dich einfach selbst mal vor. Hi.
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Alexandra Poser. Ich komme eigentlich aus der Modebranche. Da habe ich angefangen mit so einem ganz großen Mädchentraum im Osten damals, als ich gedacht habe, ich muss irgendwas ganz Tolles und Kreatives, Künstlerisches machen und konnte das nicht, weil mein Vater war republikflüchtig und ich durfte kein Abi machen und dann war alles so dahin. Und dann habe ich erstmal was Vernünftiges gelernt, habe ich nämlich eine Ausbildung gemacht als Erzieherin. Und dann, ja, kann man immer wieder darauf zurückgreifen, auch mit seinen eigenen Kindern. Ob es was bringt, weiß man nicht. Die ganzen alten Sachen, die man da gelernt hat, stelle ich mittlerweile sehr in Frage. Gibt es, glaube ich, sehr viele geile neue Tools, mit denen man sich beschäftigen kann.
Ja, ist wahrscheinlich, es hat sich ein bisschen verändert, vermutlich.
Ja. Also so mein Herzensding ist die gewaltfreie Kommunikation, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Aber das ist, glaube ich, auch das Tool meiner Arbeit. Da kommen wir später drauf zurück. Also das ist das, wie ich das in meiner Arbeit verwende. Wie ich denke, wie man mit unserem inneren Kind sprechen darf.
Ja.
Das ist für mich GfK.
Ja, also GfK bin ich auch ein großer Fan von. Und ja, ich kann es auch nicht immer in meinem Privatleben sofort anwenden, aber ich finde auch, dass es wirklich, wirklich, wirklich was verändert, da so bei sich zu bleiben und nicht immer so in die Vorwürfe zu gehen. Ja.
Ja, und den anderen wirklich zu sehen in seiner Bedürftigkeit.
Ja, sehr gut.
Ja, und dann gab es dann das große Wendeding und dann habe ich mein Abi nochmal nachgeholt, Physik-Abi. Also meine Tochter kam gerade nach Hause, hat eine Physikarbeit geschrieben. Ich bin fast gestorben, als sie mich gefragt hat im Vorfeld. Überhaupt keine Ahnung mehr, aber es war die einzige Möglichkeit. Habe ich mich durchgeboxt. Und dann habe ich tatsächlich Modedesign studiert, hier an einer renommierten Schule in Halle, Burg-Giebichenstein. Und das war eine tolle Zeit, das war wahnsinnig schön, kreativ und es hat mir so gut gefallen. Und dann bin ich so aufgewacht in der echten Modewelt und habe so gedacht, verdammte Scheiße, das hat mit all dem überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist nur Ausbeutung, das ist todlangweilig, das ist nicht das. Ich möchte mich diesem Feld nicht zur Verfügung stellen. Und dann stand ich dann so und was mache ich? Und dann rief die Hochschule an, hat gesagt, hast du Lust, bei uns zu arbeiten, hier anzufangen als Dozentin und dich um die ganze Orga zu kümmern, rund um den Fachbereich, Modenschauen, Ausstellungen im Ausland? Habe ich gedacht, das ist eine mega Sache, bin ich da hingegangen und habe da 6 wundervolle Jahre verbracht im Coaching der Menschen dort. So sehe ich es heute, dass das so ein bisschen auch so meine Vorbereitung war, so für meine Arbeit. Das hat mich so ausgefüllt und das fand ich so toll, dass ich dann nach den 6 Jahren dachte, ich muss Professorin werden in der Mode. Man muss das unbedingt so den Menschen vermitteln. Das habe ich dann probiert. Da gibt es ja nicht so viele Stellen in ganz Deutschland und habe mich da beworben. Und da war ich immer unter den letzten 3. Es war echt total bitter. So einmal war ich hochschwanger, dann hatte ich wieder mein Baby mit und das kam alles nicht so geil an. Da sind wir leider noch nicht so weit. Da haben dann immer die schwulen Männer oder die Männer halt dann den Job bekommen. Da war ich ein bisschen traurig und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit all dem und mit meinem Wissen und mit meiner Euphorie und mit den Kindern und noch gute Mutter sein. Wie kann ich das verbinden? Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe eine Firma gegründet und habe Frauen begleitet im Außen. Also wie stelle ich mich da? Kleiderschrank aufgeräumt, Kleiderschrank check, Stylingberatung. Dann habe ich noch Make-up mit dazu genommen. Und ich habe im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, ich kann gar nicht nur außen, es geht gar nicht. Also ich kann den Menschen nicht im Außen, das Innen kommt immer mit dazu und das wurden dann immer tiefere Coaching-Sessions und das Außen war irgendwie so nebenbei. Und am Ende haben wir geheult und es war immer so tief. Und dann dachte ich so, irgendwas machst du hier, was nichts mit dem zu tun hat, wie du dich eigentlich bezeichnest. Und dann hatte ich so meine eigenen Sinn- und Lebenskrisen, die wahrscheinlich jeder so hat, auch gerade so mit der Geburt der Kinder, dass man da noch mal an so einen neuen Punkt kommt für sich, dass man merkt, so kannst du nicht weitermachen, ja, so borniert durchs Leben gehen, du musst schon mal hier und da hingucken, was ist da gewesen, damit du das nicht weitergibst. Und da habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe angefangen mit so einer Heilerausbildung, was mich total fasziniert hat, weil ich als Vierjährige eine Nahtoderfahrung hatte. Da bin ich aus dem Fenster gesprungen. Und seitdem wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ich vermute es, dass ich seitdem hellsichtig und hellfühlig bin. Und das war was, was mich so mein Leben lang begleitet hat. Und ich dachte immer, ach, irgendwie ist das ein bisschen spooky. Du kriegst so Dinge mit, die andere nicht so mitkriegen. Und ich will ja auch nicht als bekloppt und verrückt gelten. Also habe ich mich damit mehr und mehr zurückgezogen und habe das eher so abgelehnt, weil mir das auch Angst gemacht hat und ich fühlte mich damit nicht so normal. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, hey, also es wird langsam vielleicht so ein bisschen anerkannt. Dann guck mal, wie du das wieder rausholen kannst und mach irgendwas damit. Und da war es immer schon in der Ausbildung, es war wie, ah, ich habe einfach nur den Schalter wieder angemacht. Ach, hier ist er, da, ich habe ihn gefunden, so wie du in Aufnahme den gesucht hast. Es war einfach nur da. Und ich bin da immer tiefer reingestiegen, natürlich ganz tief in meine eigenen Prozesse. Und dachte so, ich kann irgendwie so nicht mehr weitermachen. Ich suche so das Große und das, was wirklich was bewegen kann und was Menschen berührt und was mich ausfüllt. Und habe dann immer weitergemacht und habe dann irgendwann, das war noch vor den Kindern, hatte ich die allererste Aufstellung für mich. So hat jemand gesagt, hatte meine Aufstellung so. Ich so, oh, meine Mutter hat das gesagt. Und Mütter und Töchter sind ja oft so, ja, man will sich ja, man will es ganz anderes machen als die Mutter. Und auf die Mutter höre ich schon gar nicht und schon gar nicht, wenn ich im Abnabelungsprozess bin. Auf jeden Fall war der Verdacht so auf Endometriose und ich war schon sehr alt und ich konnte nicht schwanger werden. Und dann wollten sie mir dann schon den Bauch aufschnippeln. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, du bist nicht krank, du musst nur eine Aufstellung machen. Und ich dachte so, ja, dann bin ich
Ja,
drei
natürlich.
Jahre alt, schon weiter. Und dann habe ich meine erste Aufstellung gemacht, meine erste Plattaufstellung mit mir selbst. Ich habe draufgeschrieben, ich mache das, die Aufstellung. Ich gehe ins Krankenhaus. Und das dritte kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall. Bei allen war so, habe ich mich draufgestellt. Ich stelle dann die Frage und fühle so rein. Kann man für sich total gut machen. Für so Entscheidungsthemen mache ich das ganz oft für mich selbst, um reinzufinden, was ist die richtige Entscheidung. Auch manchmal bescheuerte Sachen, wie neulich habe ich gefragt, soll ich jetzt auf die Party gehen oder nicht, weil ich hatte überhaupt keinen Bock.
Ja, kenne ich.
Es gab gesagt, ja, du musst gehen. Und ich so, oh, ich will nicht, na gut, dann gehe ich. War super schön, ganz tolle Gespräche. Okay, ich bin abgeschwiffen. Und dann habe ich mich da drauf gestellt und da war das ganz, ganz eindeutig, dieses Blatt mit, du musst unbedingt eine Aufstellung machen. Das Universum dann immer so präpariert ist, gab es die auch just an diesem Wochenende. Und da bin
Natürlich.
ich hingegangen, natürlich, habe eine Aufstellung gemacht, da ging es um Leben und Tod. Das haben die so entschieden nach dem Vorgespräch. Und ich war halt ganz deep mit dem Tod verbunden. Also der Tod und ich, wir waren ganz dicke. Und wer mit dem Tod ganz dicke ist, da ist es, glaube ich, so ziemlich schwierig, so mit Kinder kriegen. Ja, also ich war da sehr verwurzelt mit all den Toten in meiner Ahnenreihe, all die, die da unfair gestorben wurden, umgebracht wurden, was auch immer denen passiert ist. Und ich war nicht so richtig angekommen in meinem jetzigen Hier und Jetzt Leben. Ja, und dann haben die Aufsteller da alles Mögliche gemacht mit mir und am Ende war dann in der Aufstellung, tanzte die Stellvertreterin von mir mit dem Leben wie blöde durch den Raum. Und ich dachte so, oh Gott, hier sind alle komplett bekloppt, aber alles gut. Ja, und dann bin ich im nächsten Monat schwanger geworden.
Oh
Und
mein Gott.
das war für mich einfach, ich dachte so, was?
Nachdem du es wirklich eine ganze Weile probiert hattest, vermutlich.
Ja, bestimmt 6 Jahre oder so, ja. Und alle
Ja.
schon gesagt haben, nee, also es wird nichts mehr und du bist auch zu
Ja.
alt und das ist nicht mehr so easy und du bist bestimmt krank, weil ich auch immer Schmerzen hatte und musste dich da behandeln lassen und Wir waren schon künstliche Befruchtung und so. Ja, und dann war ich auf einmal schwanger. Das war für
Wahnsinn.
mich so, was? Das geht doch gar nicht. Was ist denn da passiert? Und ich habe aber damit gar nicht mehr so viel zu tun gehabt, weil dann hast du ja mit anderen Themen zu tun, so mit deiner Schwangerschaft und Geburt und so. Und bin aber immer wieder dahin gekommen. Also in meiner Heilerausbildung hat es mich berührt. Zwischendurch war ich mal wieder mutig, wenn ich Probleme hatte, bin irgendwo hingegangen. Und dann gab es diese Ausbildungsmöglichkeit und da habe ich die erste Ausbildung gemacht und die zweite Ausbildung und dann war ich komplett Feuer und Flamme für dieses Format. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Also alles war nur noch in diesen tiefen Aufstellungsprozessen in mir, dass ich gedacht habe, da ist ein Thema, da kann man hingucken, das auch und das kann man alles auch, man kann so viel damit machen. Und ich war so richtig geflasht von diesem Format. Ich konnte gar nicht mehr damit aufhören und habe dann meine ganzen Themen hoch und runter mir damit angeguckt, also natürlich mit guten, gesunden Abständen. Ja, du kannst nicht ein so ein tiefes Ding nach dem anderen machen. Das geht deine Seele und dein System gar nicht aus. Aber immer, wenn es so mal wieder an einem Punkt war, an dem ich dachte, pff, jetzt darfst du mal wieder hingucken, habe ich mir da Hilfe gesucht. Und durch die Ausbildung ist natürlich auch ganz, ganz viel passiert. Da war ich in ganz tiefen Prozessen drin und da war so viel Heilung möglich und so viel Potenzial, was ich aus mir rausholen konnte. Ja, und meine letzte große, große Aufstellung, die ich hatte, war zum Thema Sichtbarkeit. Die hatte ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, und im Dezember ist es dann wie so eine Rakete. Also keine Ahnung, wo auf einmal die Menschen alle herkommen. Ich habe das Gefühl, ich mache nichts anders als vorher, aber irgendwas war da. Und das hatte auch wieder mit dem Thema Weiblichkeit und der Ahnenlinie zu tun, was ich da auflösen konnte. Und seitdem bin ich einfach sichtbar und mehr in meiner Kraft und erlaube mir die Fülle und meine Weiblichkeit zu leben. Und das ist so schön und das ist so für mich, glaube ich, auch das Thema, was ich nach außen transportieren möchte. Ich möchte so gerne Frauen inspirieren und Frauen in ihre große Kraft und Fülle bringen, dieses raus aus diesem Patriarchat, dieses Unterdrücken von Frauen. Ich möchte so gerne, dass Frauen weiblich und weich sein dürfen und trotzdem in ihre volle Kraft und Größe. Wir müssen uns gar nicht entscheiden. Wir müssen nicht die Zigarre rausholen und den Anzug anziehen und unsere Haare abscheren. Ja, dürfen uns nicht mehr schminken, damit uns ja keiner irgendwie als Frau sieht. Ja, in irgendwelchen Meetings dürfen wir gar nicht sein. Wir müssen total hart und tough sein. Nur dann ist es in Ordnung und dann dürfen wir mitspielen. Ich würde so gerne, dass es so funktioniert, mit unserer Weichheit, dass wir das einbringen, was uns eben ausmacht. Dass wir es auf unsere Art machen dürfen.
Ja, warum sollten wir die Männer kopieren? Oder was heißt Männer kopieren? Aber warum sollten wir so tun, als wenn wir irgendwie männlich wären, wenn wir doch auch mit unserer Weiblichkeit einfach erfolgreich sein können oder eben stark sein können, sichtbar sein können, ohne
Genau.
dass wir irgendwie versuchen müssen, anders zu sein, damit wir irgendwie eine Form von Erfolg, also das ist irgendwie so ein Vorspielen und dann auch nicht authentisch und echt.
Es
Also
ist einfach nur
kann
super
es,
anstrengend. Es ist so anstrengend, den ganzen Tag dieser Mann zu sein. Und ich erlebe es überall um mich herum, dass all die Frauen, auch die Professoren, die ich sehe, die versuchen, die ganze Zeit dieser Mann zu sein, der sie niemals sein können. Und manchmal würde ich sie so gerne nehmen und ihnen übers Gesicht streicheln und sagen, du darfst weich sein. Es ist okay. Heute ist es nicht mehr gefährlich, Frau zu sein.
Und
Und
es
das.
braucht es braucht ja beides in der Welt. Es
Klar.
braucht, ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Jahrhunderte einfach es immer wieder männlich, so viel
Absolut.
männliche Energie gab. Und ich will jetzt auch nicht sagen, die männliche Energie muss weg und nur noch weibliche, aber ich glaube, genau das ist es. Es braucht beides. Und es
Genau.
ist beides nötig. Es braucht Weichheit und es braucht Härte. Aber bei all dem, was du gerade sagst, will ich einfach nur laut Yes schreien und denke, ja, Weichheit ist super wichtig, weil ja, es ist total nötig, dass auch Frauenenergie oder weibliche Energie irgendwie mit in die Welt kommt und das anerkannt wird, dass man, dass es auch stark ist und dass es auch mega, mega wichtig ist. Also finde ich total schön.
Das ist so der Ursprung, das ist der Schoß, das ist das, was so aus so einer Güte und Liebe diese Kraft in die Welt raussendet. Das ist sowas, was so erscheinen lässt. Das andere ist das, was so auf so eine harte Art zusammenhält und beschützt. Und das darf auch sein, aber es hat gerade so eine Vermischung stattgefunden, dass keiner überhaupt nicht mehr weiß, wer er ist. Also die Männer müssen nicht, also soll ich jetzt stillen? Also wenn ich könnte, würde ich noch stillen. Ich muss jetzt tragen, ich muss auch die ganze Zeit mit zu Hause sein. Geld verdienen habe ich auch nicht mehr so richtig, weil die Frau will ja Geld verdienen. Wenn ich jetzt mehr verdiene, dann unterdrücke ich sie ja. Und ich darf jetzt auch nicht stark sein, aber sie wünscht sich den starken Mann. Also am Ende blickt keiner mehr so richtig durch. Und dann rede ich rede aber nicht von alten Klischees, von alten Mustern, sondern das, was die Natur ja vorgesehen hat, was sie mitgegeben hat.
Ja, na, ich glaube, es ist so eine allgemeine Orientierungslosigkeit auch so ein
Genau.
bisschen, weil wir gerade in so einer weltweiten Veränderung sind. Also irgendwann in 100 Jahren guckt man vielleicht mal zurück und sagt, es war das Jahrzehnt oder die Jahrzehnte der so und so. Aber es fühlt sich an, seit Corona oder vielleicht auch schon seit davor, aber nach so einem wirklich tiefgehenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Und da ist gerade eine so große Orientierungslosigkeit bei uns Menschen. Und ich meine, ich bin eine Mama, die jetzt schon seit vielen Jahren viel zu Hause ist und jetzt eben sich dabei ist, ein Business aufzubauen und so. Aber ich lebe schon das klassisch weibliche Leben und ich liebe es total. Und ich habe mich aber bewusst dafür entschieden und nicht, mein Mann hat gesagt und ich muss es so machen. Und wir hatten es auch schon andersrum. Und dieses, ja, dieses sich selbst entscheiden zu können, ich glaube, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Wirklich bewusst entscheiden zu können, wie will ich das machen? Völlig unabhängig von meinem Geschlecht, sondern fühle ich mich am besten, was sind meine Bedürfnisse, was passt zu meinem Leben? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich mir angucke, so die, also ich habe noch wesentlich jüngere Geschwister, die sind so um die 20, denen geht es zum Glück gut, aber ganz viele aus dieser Generation, habe ich den Eindruck, sind wirklich orientierungslos, gerade was diese Geschlechter Rolle so betrifft. Ja, wie muss ich als Mann sein? Wie muss ich als, oder wie wäre es am besten, als Frau zu sein? Will ich vielleicht das andere Geschlecht sein? Da ist ja gerade so viel los und es fühlt sich wirklich nach Orientierungslosigkeit an.
Ja. Also es braucht wieder gute Vorbilder für weiblich und männlich,
Ja, genau.
an dem
Und
man sich orientieren kann.
ja, genau. Und das losgelöst von diesen alten Bildern, sondern tatsächlich lustvolle Vorbilder, wo man das Gefühl hat, es macht Spaß, da hat man auch nicht das Gefühl, das ist auferlegt, sondern das ist einfach schön,
Ja.
dem nachzustreben. So. Ja, kann ich total
Authentische
glauben.
Weiblichkeit, authentische Männlichkeit, authentisches einfach nur Dasein. Und das
Ja.
eben, was so aus dem Innen herauskommt und nicht das, was wir erfüllen wollen, weil es von uns
Ja.
erwartet wird.
Ja, und ich glaube auch dieses Wegkommen von, naja, Männer müssen doch wie Frauen sein dürfen und Frauen wie Männer. Na klar, wir sind alles Menschen und wir letzten Endes geht es darum, dass wir entscheiden dürfen, wie wir sein wollen. Aber auch um die Anerkennung aus meiner Sicht, dass wir zwei unterschiedliche Geschlechter sind und dass das auch
Absolut.
völlig
Absolut.
in Ordnung ist
Ja,
und dass es gut
ja.
ist, dass es Yin und das Yang gibt und dass es genau, also es braucht eine Frau und einen Mann, um ein Kind zu zeugen. Das ist die Natur. Und jeder entscheidet für sich, was er unter Männlichkeit und Weiblichkeit versteht. Und ne, ich will hier gar keinem zu nahe treten, aber ich glaube, das auch wirklich anzuerkennen, es gibt diese beiden Unterschiede. Und das ist gut so. Und jeder muss halt für sich entscheiden, welches Bild er da oder was er da für ein Bild hat in diesen beiden Rollen.
Ja. Also ich habe da ein großes Problem. Ich habe neulich wieder einen Podcast gehört, wo es so um Geschlechtsumwandlung geht. Und ich mit meinem systemischen Wissen, mit dem Blick drauf, finde das so gefährlich, was heute alles möglich ist, weil ich es schon oft erlebt habe, dass du aus einem ganz bestimmten Grund, aufgrund deines Familiensystems, dich nicht identifizieren kannst mit deinem Geschlecht, weil der Großvater ein Vergewaltiger war. Weil die Eltern lieber wollten, dass du ein Mädchen bist. Weil, aus diesen verschiedensten Gründen. Und mein Ansatz wäre, hinzuschauen, warum ist das so? Und vielleicht aufzulösen, die Idee, die jemand von dir hat, die du nicht erfüllen kannst, weil das Leben hat dich als Mann gewollt und nicht als Mädchen. Und nur um das zu erfüllen und deine Eltern glücklich zu machen, um dem System zu dienen, gebe ich mein Leben dafür her, meine eigentliche Identität, nur um das zu erfüllen. Und da, ach, da würde ich manchmal so laut aufschreien und sagen, guck doch erstmal hin, guck erstmal tiefer, was kann denn dahinter stehen? Und versuche es erstmal zu verstehen und vielleicht sogar aufzulösen. Und vielleicht entscheidest du dich in einem Jahr dagegen, weil du sagst, ey, ich finde es übel geil, ein Mann zu sein. Und danke, Leben.
Ja. Und wenn es dann immer noch so ist, naja, dann kann man ja
Dann
gucken,
ist es
wie.
so.
Genau,
Ja.
aber ich glaube auch, dass gerade, es ist ja so eine schwerwiegende Entscheidung.
Ja.
Und da glaube ich auch, es ist wirklich wichtig und sollte vielleicht sogar verpflichtend sein, zu sagen, also verpflichtend, ne, ist immer so ein großes Ding, aber wirklich erstmal zu gucken, was steckt dahinter. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten auch zu gucken. Und wenn dann die Entscheidung so bleibt, dann ist es auch gut. Dann
Ja.
soll es so sein. Weil ich glaube auch, dass, also ich habe letztens von einer Frau gelesen, die jetzt eine Frau ist und die dann in so einem Nebensatz gesagt hat, naja, ich habe meinen Vater nie kennengelernt, der war ein brutaler Mensch und so weiter und die war ursprünglich ein Mann und hat ihre Männlichkeit halt total abgelehnt. Und da war bei mir sofort so ein, ah krass, da hätte man wahrscheinlich total gut hingucken können. Und wie
Genau.
gesagt, wir können, glaube ich, gar nicht wirklich einschätzen, wie es ist, weil ich habe das nie erlebt. Trotzdem kann ich da auch total mitgehen zu sagen, es ist, glaube ich, wichtig, immer mal wieder auch nochmal reinzugucken und tiefer zu gehen. Und wenn dann die Entscheidung bleibt, naja, na klar, dann ist es so.
Ja.
Aber da irgendwie auch so eine Hilfe zu geben für so eine riesengroße, lebensverändernde Entscheidung.
Absolut. Und da ist halt immer wieder die Frage am Ende des Tages, wer verdient daran, ja? Was ist zuträglicher für irgendwelche Systeme, als dass im System in Heilung kommt? Und das wäre so, wenn wir erkennen würden, wie viel Heilung möglich ist, wenn wir von dem ablassen, dass an den falschen Dingen so viel investiert wird, dann das wäre so viel möglich. Also es gibt da, ich habe da so riesige Visionen, was möglich wäre, wenn die Heilung erlaubt ist, wenn die Heilung nicht mehr so eine Riesengefahr ist für Systeme. Weil sich dadurch natürlich ganz viel verändert. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht mehr so viel zu konsumieren. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel von all dem, was uns tagtäglich eingeredet wird.
Ja, total. Ich finde es total, also du hast ja vorhin zwei Sachen gesagt, auf die ich nochmal näher eingehen möchte, nämlich zum einen, dass du hellfühlig und hellsichtig geworden bist und auch zum anderen würde ich gerne noch mal tiefer darauf eingehen, wie funktioniert eigentlich eine Aufstellung? Weil ich glaube, dass die hörenden Menschen vielleicht gar nicht genau wissen, was heißt Aufstellung jetzt eigentlich genau. Was meinst du mit hellsichtig, hellfühlig? Was fühlst du da oder was siehst du da?
Also das, was vielleicht meine Arbeit ein bisschen spezieller macht als die herkömmliche Aufstellungsarbeit, ist, dass ich immer noch zusätzlich diese tiefen Bilder sehe oder Gerüche rieche. Also wenn ich ein Soldat bin, dann habe ich das Gefühl, der im Krieg gefallen ist oder Leichen auf ihm drauf liegen, dann habe ich diesen Geruch und ich sehe genau dieses Bild und ich weiß, wie die alle aussehen, die da um mich rumliegen. Das macht es natürlich sehr authentisch und sehr lebhaft in dieser Aufstellung. Für mich natürlich mitunter echt ziemlich krass, auch wenn es um Missbrauch, Vergewaltigung geht. Also da wünschte ich mir manchmal, dass ich das nicht so hart erleben muss, wie ich es erlebe in dem Moment. Also ich merke richtig, wie ich zusammenzucke, wenn ich genau weiß, oh, jetzt geht es wieder an das Thema, hatte ich letzten Samstag, glaube ich, dachte ich, oh, jetzt noch eine Session, dann ist Wochenende, alles schick und es geht los. Es geht um sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Da merke ich schon so, oh, wie ich genau weiß, du stellst dich jetzt wieder mit all deinem ganzen Körper zur Verfügung und ich kann mich da nicht schützen. Ich sehe das, ich fühle das, ich bin da voll drin. Und das ist natürlich gut für das Repräsentieren und Spiegeln für dein Gegenüber, dass es wirklich so gewesen ist. Du hast es nicht eingebildet und es ist wirklich so schlimm gewesen. Und wirklich mit diesem Kind reden zu können. Der Klient redet ja dann stellvertretend, ich bin das Kind. Und er redet dann mit mir. Ich führe als Alexandra durch den Prozess und bitte um die sogenannten Lösungssätze, die diese Situation aufklären, die sichtbar machen. Und mit meinem Körper stelle ich mich wie so ein Film zur Verfügung und zeige dir, was da gewesen ist. Das ist natürlich eine unglaubliche Anstrengung, bei vielen Themen, die so sehr, sehr tief gehen. Es macht es aber auch so, ich glaube, so authentisch, weil es so. Du siehst einfach, dass es so gewesen ist. Und das ist so heilsam, weil, ja, es wird ja einem ja immer eingeredet, das stimmt nicht und das bildest du dir ein und du dummes Kind und du warst ja erst 4 und das kann gar nicht sein und ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich habe nur ein Gefühl davon. Und wenn dein Gegenüber das erspürt und dir das zeigt, wie so ein Kasten aufmacht und sagt, du hast mit allem recht. Schon das ist die Heilung in dem Moment. Wenn der Klient dann zu sich selbst sagt, du hast mit all dem recht. Du hast dir das nicht eingebildet. Genau so ist es gewesen. Und das ist so, so heilsam, weil das hat noch nie jemand getan. Und ich glaube dir, dass es schlimm war. Das hat niemand getan. Da war niemand, der daneben stand und gesagt hat, das ist gerade furchtbar für dich. Und rückwirkend entsteht diese Heilung über dieses Bild, was ich darstelle. Also in der Online-Session stelle ich 1:1 das dar, weil ich keine Stellvertreter habe oder mich darauf spezialisiert habe, um auch schnell, auch schnell, jetzt bin ich gerade ausgebucht, massiv, aber normalerweise, dass du schnell den Termin machen kannst und nicht auf diese Stellvertreter wartest. Ursprünglich das System von Familienstellen ist, dass du mit Stellvertretern arbeitest. Das heißt, ich möchte jetzt mal wissen, was in meiner Familie los ist, wie wer in welcher Konstellation zueinander steht, wer mit wem ein Problem hat und wer sich nicht grün ist. Und dann stellst du halt Mutter hin, Vater hin, den Klienten, der gerade da ist, die Geschwister, vielleicht noch die Ahnen, die Großväter, Großmütter dazu. Und dann bestimmst du die Menschen, du bist jetzt mein Großvater, du bist meine Großmutter und die dürfen sich frei im Raum bewegen. Und dann merkst du schon, der eine schmeißt sich gleich auf den Boden. Der ist entweder schon tot oder ist schon bei den Toten gefühlsmäßig, ja. Und der nächste stellt sich in die Ecke und hält sich die Ohren zu, will nichts sehen und die stellen sich mit dem Rücken zueinander. Also da gibt es schon eine Dynamik. Das ist total abgefahren, wie sowas funktioniert. Wenn man das noch nie erlebt hat, denkt man so, boah, Schauspieler und alle, ja. Also mein Mann war zu seiner ersten Aufstellung und hat gesagt, boah, sie haben alle geschauspielert. Und am Ende habe ich mitgeschauspielert. Ich sage, du hast nicht geschauspielert, du warst einfach in der Rolle drin. Ja, jetzt glaubt es mir auch mittlerweile nach all den Jahren. Aber in dem Moment hat er gedacht, die drehen alle komplett am Rad. Du fühlst einfach diese Energie, die dir zugeschrieben wird, die fühlst du einfach am Körper. Durch Körperlichkeit, durch Emotionen. Du hast das Gefühl, du musst einen bestimmten Satz sagen. Und der Aufstellungsleiter, der durch diesen Prozess führt, der hat den Klient neben sich sitzen, hat ihn im besten Fall immer gut im Auge. Wie geht's dir gerade? Was fühlst du gerade? Der weiß um das Problem und versucht, durch die Konstellation, die sich da aufzeigt, durch diese Problematik zu lösen und durch das System was aufzuzeigen. Was ist denn da los? Wo stockt es denn da? Wer kann mit wem nicht? Und klassisch war es eben dieses Familienaufstellen, dass das System aufgestellt wurde und dass dann Hellinger oder wer auch immer das dann später gemacht hat, von diesen Menschen fast immer Männer. Die haben dann so geschoben und haben dann die mussten sich verbeugen vor ihren Ahnen und das ist alles immer sehr brutal zugegangen im Sinne von, ja, du musst die Ahnen doch ehren und so also fast noch mit auf den Hinterkopf schlagen. Und habe ich auch erlebt, so Aufstellungen, wo ich als Kind ganz laut lachen musste, aus einem bestimmten Grund heraus. Und ich dann ganz wirsch angegangen wurde von der Aufstellerin, die mich dann gezerrt hat auf den Boden und ich muss mich denn verbeugen und das geht überhaupt nicht, wie ich mit meinen Ahnen umgehe. Und das ist in meiner Sicht der erneute Übergriff, den das Kind erfährt, was irgendwas aufzeigen will, was im System gerade überhaupt nicht funktioniert. Da schreit jemand, hier ist irgendwas und da, jetzt füg dich wieder ein ins System. So hat es zu laufen.
Ja, das
Das
wiederholt sich ja dann immer wieder, ne?
ist eine Wiederholung.
Ja,
Das
ja.
ist wie eine Retraumatisierung in meinen Augen. Und es kamen auch schon genug Klienten zu mir, die das erlebt haben bei Aufstellern, die völlig gaga waren danach und gar nicht mehr wussten, was ist richtig und falsch, weil genau das passiert ist.
Krass, ja.
Und deswegen muss man da in meinen Augen sehr, sehr sensitiv und sehr, sehr vorsichtig vorgehen und jedes Aufzeigen von jedem Einzelnen im System ernst nehmen. Was ist denn da gerade los? Warum musst du da gerade lachen über die Oma? Und dann kann die irgendwas sagen, ach, die versteckt sich gerade hinter einem Stuhl. Und dann sagt sie zu Oma, warum versteckst du dich denn gerade? Ja, da sind die Soldaten. Ja, und es hat Sinn gemacht. Und das Kind hat es halt in seiner kindlichen Welt erlebt. Also es ist für mich diese GFK, ich gucke, was ist, ich höre zu, ich bin aufmerksam, ich lasse denjenigen aussprechen, ich gucke, wo ist das Bedürfnis dahinter, worum geht's? Worum geht's
Du
wirklich?
bewertest nicht. Du bewertest nicht. Du als Kind machst
Nein.
gerade Blödsinn. Das ist,
Nein.
glaube ich, auch super
Nein,
wichtig.
genau, das ist super wichtig, nicht zu bewerten als Aufsteller und zu denken, in die Richtung muss es gehen und das ist richtig und das ist falsch und das macht man nicht. Also das tut man nicht. So redet man nicht.
Ja, weil dann bringst du ja dich selbst als
Genau,
Person mit ein und darum geht es ja
genau.
überhaupt nicht, ne?
Natürlich. Du bringst natürlich dich immer als Person irgendwie mit ein, ja. Mit deiner
Ja.
Art, wie du durch den Prozess führst und du hast ja auch deine eigene Geschichte und manchmal triggert es dich. Manchmal hat es was mit dir zu tun, manchmal berührt es dich besonders, manchmal weniger. Also du bringst dich immer mit ein, mit deiner Art. Und denkst vielleicht auch manchmal, ach du Arschloch, ja. Passiert auch, wir sind ja alle
Wir,
Menschen.
ja, wir sind ja auch nur Menschen. Also ist klar, also das stimmt, dass du dich als Person mit einbringst, ist natürlich ein Ding, aber ich glaube, dieses, du bewertest jetzt nicht im Sinne von, Naja, okay, Kinder müssen halt so sein und deswegen
Genau,
musst du
ja.
da jetzt in die Richtung lenken.
Genau, genau.
Ja.
Und ich bewerte auch nicht den Vergewaltiger. Ich sehe ihn als Menschen mit seiner Geschichte, was dahinter steht, weswegen es dazu geführt hat. Und also ich glaube, die Aufgabe ist es, sowas zu führen, so neutral als möglich zu sein und voller Liebe auf dieses Bild zu schauen, in den Augen oder mit den Augen des Klienten. Und das Allerwichtigste in der Arbeit ist, den Klienten niemals aus den Augen zu lassen. Also ich habe tatsächlich Aufstellungen erlebt, die zelebriert wurden wie ein Kino, wie so eine Inszenierung, wie eine Theaterinszenierung. Der Klient saß irgendwo in der Ecke auf dem Stuhl. Die Aufstellerin hat es zelebriert. Ach, jetzt treffen wir uns wieder alle zum Aufstellen. Ach, wie geil. Und dann haben sie noch Wein rausgeholt. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Und ich dachte, aber ich mische mich nicht ein, das ist nicht mein Prozess. Ich wollte das hier mal sehen, wie die arbeiten. Sie sind übelst gehypt worden. Ich gucke mir das einfach mal an. Und die heulte und heulte da. Ja, ist gut, kann erst mal raus. Es wurde nie gefragt, was ist los? Wie siehst du das? Es wurde kein Bezug hergestellt. Und dann ist es nicht ihr Bild, dann ist es mein Bild. Dann ist es das Bild des Aufstellers. Weil diese Aufstellung sollte immer ein inneres Bild wie eine Projektion dessen sein, was im Klienten ist. Und nicht in mir und nicht in dem, der darstellt.
Na, weil es ja auch darum geht, dass die Person, die aufstellt, eine Erkenntnis finden will
Genau.
und etwas in sich lösen möchte,
Genau.
eine Antwort finden will. Und wenn dann andere das übernehmen, dann bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, als Klientin oder als Klient wirklich meine Antwort zu finden, sondern da wird ja immer wieder eine Störfrequenz
Genau.
reingefunkt. So stelle ich es mir zumindest vor.
Ja.
Und wie kannst du das, als du, als Alexandra Poser, die ja dann die Aufstellerin ist, wie kannst du dich danach abgrenzen? Also wenn du jetzt sagst, oh geil, ist Wochenende, ich habe jetzt noch eine Aufstellung und dann ist Wochenende. Wenn du dann aber eine super anstrengende Aufstellung hast, wie schaffst du das, dich dann davon abzugrenzen wieder und dann zu lösen, damit du sozusagen wieder in dein privates Leben gehen kannst?
Also das ist tatsächlich der allerschwerste Part dieser Arbeit und war auch oft schon der Punkt, dass ich gedacht habe, ich kann mich nicht mehr zur Verfügung stellen. Also manch einer kann das vielleicht ganz gut, aber für mich ist es so, ich kann die Arbeit nur gut machen, wenn ich auch voll und ganz mit drin bin. Also wenn ich mich mit all dem zur Verfügung stelle. Ich stelle mich einfach nur wie so ein Kanal, wie so eine Hülle zur Verfügung und du stehst dann aber da, wenn das vorbei ist und bist so wie, also ich weiß nicht, ob du den Film kennst, übelstes Klischee, Ghost, Nachricht von Sam mit Patrick Swayze.
Ja,
Und
diese
so,
Tanzszene.
ja,
Na
so,
klar.
Whoopi Goldberg. Und so fühle ich mich dann wirklich, als wenn ich kurzzeitig in irgendeinem anderen Körper war und dann so, jetzt bin ich wieder da und ich bin völlig entkräftet. Ich bin fix und fertig und ich bin auch manchmal richtig wirr. Also in einer der letzten Sessions, ist schon 14 Tage her, habe ich mir meinen Adapter weggelegt, verlegt in der Session. Also komplett in einer total crazy Rolle war. Habe ich bis heute nicht wiedergefunden. Weil ich da wie so eine Doofe durch die Wohnung gerannt bin, war Teil des Prozesses. Manchmal fällt es mir, oder sehr oft fällt es mir total schwer, da wieder zurückzukommen für mich. Und ich habe die verschiedensten Methodiken für mich entwickelt, von rausschreien über Körperarbeit, schütteln, schütteln, schütteln wie verrückt, brüllen, irgendwas Bescheuertes vor mir her sagen, mir immer wieder sagen, ich bin ich und ich lasse alles los, was nicht mit mir zu tun hat. Ich habe die tollsten Sprays, mit denen ich mir das raussprühe und auf weil mich schütze. Ich räuchere wie eine Blöde. Also ich tanze manchmal wie Rumpelstilzchen durch die Wohnung, trete das ganz doll raus und dann jogge ich manchmal los und brülle unseren ganzen armen Wald zusammen. Ja, aber manchmal ist es nicht möglich, weil du in so einem Prozess bist oder da musst du schnell wieder funktionieren, für die Kinder da sein, schnell irgendjemanden von A nach B fahren oder was auch immer. Hast nicht diese Möglichkeit, den Prozess gut ausleiten zu lassen. Und dann merke ich, ich bin wie, und dann sagt auch meine Family, bist du überhaupt richtig da? Bist du wieder richtig zurückgekommen? Und ich merke, dass das echt ein krasser Job ist.
Das glaube ich, ja. Weil das, was du so erzählst, das stelle ich mir nämlich auch echt schwierig vor, da wirklich sich wieder zu separieren und zu sagen, okay, jetzt war ich gerade in diesem Prozess, aber das bin ich ja gar nicht. Also wirklich diese Form von Abgrenzung zu finden und zu sagen, hier ist die Grenze und hier gehe ich jetzt wieder in meinen Bereich. Das kann ich mir, also das habe ich ja sogar im Coaching manchmal, dass ich dann wirklich auf jeden Fall das Fenster aufmache, frische Luft,
Genau. Genau.
was trinken, aber irgendwie sozusagen einen Separator da haben, zu sagen, das war jetzt der Prozess und das hat aber gar nichts mit mir als Jude zu tun, sondern das ist dieser Coaching-Prozess. Und in deinem Fall ist es ja, glaube ich, noch viel, viel intensiver, weil du es wirklich so körperlich spürst und siehst,
Ja.
wahrnimmst.
Genau.
Also voll spannend ist, und ich kann mir das total gut vorstellen, dass es das nicht immer einfach ist, es wieder abzustreifen sozusagen. Ja.
Und halt auch die Tiefe des Themas an. Ja.
Ja, das glaube ich. Und Aufstellungsarbeit, also für alle, die das noch nie gemacht haben, heißt halt manchmal eben auch, dass du wirklich eine Menge von Leuten da hast, die quasi so eine Art Statisten sind. Und
Genau.
da
Also
gibt es eine, ja.
das ist der klassische Weg, dass du dich halt triffst in so einem Setting, dass man im Kreis sitzt. Es gibt ganz viele Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Zwei Stühle sind vorne und der ein Anliegen hat, der kommt dann zu mir, zur Aufstellerin und wir haben ein Vorgespräch und da geht es darum, worum geht es dir gerade? Was möchtest du dir anschauen oder wo kommst du gerade nicht weiter im Leben? Ist es ein Beziehungsthema? Ist es ein Geldthema? Ist es ein Mutter-Vater-Ding? Was auch immer.
Auch ein körperliches Thema, ne? Also das ist
Ja,
ja
ja,
das
ja.
Thema meiner Arbeit. Also wenn du so zum Beispiel irgendwie was in deinem Körper hast, wo du immer wieder merkst, es hat sich was manifestiert, weiß nicht, Rückenschmerzen oder irgendwas und ich krieg's nicht weg.
Genau, also das sind klassische Themen, mit denen Menschen zu mir kommen, auch mit Krebs zum Beispiel. Also die austherapiert sind, wo die Schulmedizin sagt, oder auch krebsbegleitend oder andere Krankheiten, habe ich tatsächlich schon richtige Wunder erlebt durch Aufstellungsarbeit.
Migräne wahrscheinlich ist auch so ein Punkt, kann ich mir
Migräne
vorstellen.
auch, Hörsturz. Also mein krassester Fall war eine Krebspatientin, die halt austherapiert war. Metastasen überall im Körper, haben sie nicht mehr viel Lebenszeit gegeben. Und ich war dann der Krebs. Also ich bin ja dann die Rollen, ich bin diese Krankheit dann. Und ich
Ja.
als der Krebs war auf einmal der Bruder. Nee, ich als der Krebs war auf einmal wie eingesperrt im Gefängnis. Und ich habe geweint, geweint, geweint. Ich war ganz traurig und ganz einsam und ich wusste nicht, was mit mir passiert und warum ich hier bin. Und so spiegel ich das dann. So gehe ich mit der Klientin durch den Prozess. Ich sage ihr, wie ich mich fühle gerade. Und da fing sie ganz doll an zu weinen. Und ich frage dann, woran erinnert dich das? Kennst du das? Und dann sagt sie, ja, mit 16 wurde ich unschuldig eingesperrt im Osten. Ja, weil ihr Bruder war republikflüchtig, der ist abgehauen. Und die haben Angst gehabt, dass sie hinterhergeht. Und haben sie dann mal so sicherheitshalber einfach mal eingeknastet für ein Jahr.
Das ist so
Sicher ist sicher,
absurd.
dann kann sie wenigstens nicht abhauen. Die Eltern
Ja.
wussten nicht, wo sie ist. Die haben gedacht, die ist mit abgehauen. Und sie war da ein Jahr unschuldig im Knast. Und dieses Gefühl, was da war, das habe ich gefühlt so intensiv. Und in ihr wurde das aufgerufen. Und da war der unmittelbare, krasse Zusammenhang. Dieser Krebs, sie hatte ganz lange keinen Kontakt zu ihrem Bruder. Sehr, sehr viele Jahre. Und dieser Krebs ist aufgetreten, als ihr Bruder wieder ins Leben kam. Da wurde dieses alte Gefühl hochgeholt. Der hat sich irgendwie, was nicht aufgelöst ist, das macht sich halt wie eine Krankheit manchmal so im Körper bemerkbar und sagt, hallo, ich esse noch was, da darfst du noch mal hingucken. Und ja, da war der Bruder dann auf einmal dieser Krebs.
Was?
Und wir konnten das tatsächlich auflösen und die hat noch, also sie hat nicht endlos gelebt, die hat schon, war schon sehr, sehr schlimm krank, aber nach dieser Aufstellung, 3 Wochen später, hatte sie wieder eine MRT, wo sie geguckt haben und da waren die nicht mehr da, diese Metastasen und die Ärzte so, haben das ein paar Mal überprüft und die konnten das nicht glauben und ich weiß noch genau, ich kann mich noch erinnern, die hat mir dann so einen rosanen Stein, ach ja, der da, hat sie mir dann diesen Stein hier geschickt und hat sich so bedankt und hat gesagt, dass sie nicht gedacht hatte, dass sowas möglich ist. Und die hat dann noch eine Weile gelebt, ist dann natürlich an Krebs irgendwann gestorben, weil es natürlich ein sehr später Ansatz war, da hinzugucken, ne, wenn der Körper schon so extrem zerstört ist. Aber es ist so eine tolle Möglichkeit zu gucken, was mit meinem Blutbild, mit meiner Schilddrüse, was auch immer, hatte ich auch deutlich eine WhatsApp. Da haben wir die Blutwerte aufgestellt. Die hat gesagt, ja, ich komme mir ein bisschen blöd vor, aber können wir mal wegen meinem Blut gucken? Und dann war ich dann das Blut. Und das war auch ganz toll, was da rauskam. Und sie schickte mir dann 14 Tage später, ist alles total supi, mein Blut. Und hat sich total gefreut. Und können wir jetzt noch mal das und das angucken? Auch noch eine andere Krankheit. Und da habe ich so gedacht, ich komme mir schon vor wie so ein Arzt, wie so ein Aufstallerarzt manchmal. Aber es ist einfach schön, dass sowas möglich ist. Dass es immer ein Dahinter und Warum gibt für eine Sache und wenn wir liebevoll hinschauen, dass es gehen darf. Wie ein Kind, was ganz lange schreit, Mama, Mama, ich will jetzt das und das. Und ich kann sagen, ah, du willst gerne das und das. Okay, ich sehe dich. Und dann wird es vielleicht irgendwann auf zu schreien. Das heißt nicht, dass ich dir gleich die Schokolade gebe, damit du aufhörst zu schreien, aber ich sehe erstmal, dass du die haben.
Ja, ich finde es mega spannend und total berührend, weil ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert. Und ja, finde es einfach total toll. Ich könnte mir jetzt noch 5 Beispiele anhören aus deiner Arbeit. Was mich aber tatsächlich auch noch interessiert ist, machst du dann regelmäßig für dich wirklich mal längere Pausen, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Phase von, weiß nicht, 4 oder 8 Wochen und nehme ich auch mal kurz raus, damit ich wirklich mal wieder einen Abstand zu dem bekomme, weil das ist ja eine super, super intensive Arbeit. Oder wie gehst du da vor? Wahrscheinlich bei der Auftragslage schwierig.
Also ehrlich gesagt, bin ich da nicht so gut drin. Das ist noch mein Lebensthema, da darf ich noch mal hinschauen, warum mir das so schwer fällt, mir auch die Pausen zu gönnen und mich nicht ständig zur Verfügung zu stellen. Ist irgendwie so mein Thema. Ich weiß auch, wo es herkommt, aber ich arbeite dran.
Das
Also
sind ja meistens, wenn wir so ganz genau und ehrlich mit uns sind, ist das ja oft, aber nee, ich schiebe mich lieber mal weg.
nein, ich habe da schon oft hingeguckt. Also, aber es ist immer wieder so, dass es mich so ruft. Es ruft mich einfach so schrecklich und ich kann dann immer nicht Nein sagen. Ich muss es dann einfach tun. Was ja auch gut ist, weil dadurch ist so viel möglich und auch so viel Entwicklung möglich und ich traue mich immer mehr, in meine Kraft zu kommen und mich damit wohlzufühlen mit dem, was ich mache und das anzuerkennen und meinen Selbstwert zu erkennen. Selbst die Frau zu sein, die ich mir wünsche, wie Frauen sein dürfen in ihrer Kraft und Weiblichkeit und Größe, so als ein Beispiel voranzugehen, was ich mir gewünscht hätte vor vielen Jahren, als ich mich noch so klein und so gefühlt habe, wie ich bin überhaupt niemand und ich kann auch gar nichts. Die
Das,
anderen
was
sind auf jeden Fall viel besser als ich.
Ja, das, was du vorhin erwähnt hast, dass du dir oft irgendwie komisch und anders vorkamst und dich dann damit eher versteckt hast. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit irgendwann angefangen habe. Ich glaube, so dieses, man denkt immer, man ist anders oder man hat so ein Gefühl von, ja, anderen geht es doch viel besser oder andere haben irgendwie ein leichteres Leben.
Ja.
Und umso mehr man anfängt, Menschen zuzuhören und Fragen zu stellen, umso mehr merkt man, ey, alle haben irgendwie Themen mit sich, alle
Alle
haben
sind anders.
Unsicherheiten und weiß ich nicht was. Und ich finde es so befreiend und deswegen finde ich es auch so gut, hier diese Gespräche zu führen. Weil es so schön ist zu sehen, ey, alle haben ihre Themen und das erleichtert mich dann wieder und dann kann ich viel offener mit meinen Themen umgehen, weil ich so denke, ach, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich mache da in meinen Gedanken viel mehr draus,
Ja.
als es schlussendlich ist.
Ja. Und
Ja,
wie
total.
schön ist es, mit jemandem zu sprechen, der selbst authentisch eingesteht, dass er nicht immer schon da gewesen ist, dass er auch aus einem ganz tiefen Loch kommt. Und wenn ich offen damit umgehe, zu sagen, dass ich auch in der Psychiatrie war, dass ich auch schwere Depressionen, Burnout hatte, eine Borreliose, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe, war und all das, nicht mal meinen Namen wusste. Fehlgeburten hatte, Totgeburten, all das, was mich und mein Leben begleitet hat, Frauen Mut zu machen und die dann immer so denken, ja, bei dir ist alles total schön, ja,
Das
bei
sieht doch
dir
alles super aus.
ja, alles mega. Ich so denke, also ganz ehrlich, ich habe auch da gestanden, wo du gerade stehst. Ich weiß, wie du dich fühlst. Und rückblickend bin ich dankbar für all das, was mir passiert ist, auch wenn mir viele, viele schlimme Sachen passiert sind und vieles, was man sich nicht wünscht, dass einem passiert. Aber so oft merke ich in meiner Arbeit, ja, vielleicht war es genau dafür gut. Weil jetzt kommt das Thema gerade und du weißt genau, wie die sich fühlt. Und du kannst ganz authentisch für sie da sein. Und du bist nicht die, die sie nicht versteht, weil sie ihr gar nicht glaubt, dass ihr sowas passieren kann. Ja, es ist auch passiert.
Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was in der Coaching-Ausbildung immer wieder vermittelt wird und was ich auch im Coaching merke, dem Menschen zu helfen, also sich selbst zu helfen, aber vor allen Dingen auch den Menschen, mit denen man arbeitet, zu helfen, in dem ganzen Mist, den man erlebt hat, in der Scheiße, durch die man vielleicht schon gehen musste, irgendwie die Gold Nuggets zu finden und zu sagen, okay, aber ich bin ja immer noch hier, es hat mich ja offensichtlich nicht umgebracht. Das heißt, irgendwas habe ich daraus gelernt, irgendwas habe ich da mitgenommen. Und da zu helfen, da das Licht hinscheinen zu lassen, zu sagen, da ist auch etwas, was mich weitergebracht hat. Und das ist etwas, was dann zu einer Stärke von mir geworden ist.
Absolut. Das sind auch mit die wichtigsten Sätze in diesen Prozessen der Aufstellungsarbeit, wenn der Klient dann zu sich selbst in diesem alten, früheren Ich sagt, ich bin dir so dankbar für deine Kraft und für deine Stärke, für das, was du damals geleistet hast. Das ist mein Geschenk heute, das nehme ich heute an. Und nur deswegen bin ich heute so stark wie du, weil ich aus dir geworden bin. Der Kleine, der da steht, der freut sich total,
Ja.
weil er damals zu so mutig gewesen ist. Hat der Große das jetzt geschafft?
Ja, genau. Voll schön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses total schöne Gespräch.
So gerne.
Ich ja, bin überzeugt davon, dass es eine sehr, sehr wertvolle Arbeit ist, die du da machst. Und wie ich ja weiß, bietest du jetzt auch eine Ausbildung an für Menschen, die sich mit der Aufstellungsarbeit weiter oder tiefergehender beschäftigen möchten. Für alle, die sagen, Alexandra klingt sehr interessant, ich möchte gerne mehr über sie erfahren. Ich werde natürlich alle deine Infos in den Shownotes verlinken. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Alexandra. Es war ein
Oh,
tolles
ja, ich danke dir für die Einladung.
Gespräch. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Dann tschüss.